Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Gelegenheit, zu diesem Entwurf Stellung zu nehmen, denn er berührt eine für unsere gesamte Strafrechtspflege ungemein wichtige Frage, die jeden mit dieser Materie befassten Wissenschaftler und Praktiker, wie man ja auch an den spontanen Stellungnahmen sieht, herausfordert. Ich darf vielleicht zunächst etwas zu meiner Person sagen, weil auf dem Sitzplan hier ein bisschen wenig steht und man schon gar nicht wusste, wozu ich überhaupt sprechen soll. Ich bin Professor für Strafrecht, Kriminologie, Strafprozessrecht und Strafvollzugsrecht seit 1993 an der Juristischen Fakultät der Universität Leipzig. Zu dem heutigen Thema darf ich auch mit dem Fazit meiner Überlegungen beginnen, was Sie wahrscheinlich aus den Fußleisten des Sitzplanes schon erkennen können. Ich bin der Meinung, dass derjenige, der Strafe androht, auch sagen muss, wie sie aussieht. Ich halte das für eine ebenso banale, triviale wie auch selbstverständliche Erkenntnis. Und die ist so selbstverständlich, dass sie auch bisher noch nie angezweifelt wurde, sondern eine Tradition hat, die doch beeindruckend ist. Nun bin ich bei weitem nicht der Meinung, dass alles, was alt und traditionell ist, deshalb auch gut ist. Aber ich meine schon, dass hier ein Zusammenhang von Strafverwirklichung und Straftatvoraussetzungsbeschreibungen besteht, der zwingend ist. Und wenn Sie erlauben, Herr Vorsitzender, darf ich mal, um diese alte These etwas zu untermauern, aus Ausführungen des im Parlament des Norddeutschen Bundes von 1870 nur wenige Worte zitieren, die, wie Sie den dortigen Protokollen leicht entnehmen könnten, im Konsens mit allen Parteien gesprochen wurden. Vollständig klar ist es, wie nötig ein Bundesgesetz ist über die gleichartige Vollziehung der Strafe, wenn die Strafen verhängt werden aufgrund eines einheitlichen Strafgesetzes. Ein anderer Abgeordneter, wenn Sie Strafgesetze geben und die Strafe vorschreiben, jedoch bloß dem Namen nach, dann schaffen Sie bloß ein leeres Blatt Papier und eine leere Form. Diesen Zustand haben wir bisher nicht, obwohl in unserem Strafgesetzbuch heute für die wichtigste und in allen Straftatbeständen angedrohte Strafe, nämlich die Freiheitsstrafe, jegliche Definition fehlt inzwischen. Das war nicht immer so. Zu der Zeit, als diese Worte gesprochen wurden, die ich mir erlaubt habe, Ihnen zu zitieren, hatte das damalige Strafgesetzbuch noch eine Differenzierung der Freiheitsstrafe. Und die haben wir beibehalten, eine gewisse Beschreibung bis zum Inkrafttreten des Strafvollzugsgesetzes. Dieses wurde eben dann vom Bund geschaffen, gilt bis heute und füllt das aus, was ich ein echtes Blankett nenne, nämlich den im Strafgesetzbuch inhaltsleeren Begriff Freiheitsstrafe. Wenn Sie nun auseinanderreißen das bisherige Strafgesetzbuch und das bisher vom selben Gesetzgeber geschaffene Strafvollzugsrecht und dies auf zwei Instanzen, also Bundestag und auf der anderen Seite 16 Länder verteilen, dann gibt der Bundesstrafgesetzgeber einen, und zwar, wie ich meine, den wichtigsten Teil, da beziehe ich mich auf Gustav Radbruch, der jedenfalls in den Ohren mancher Abgeordnete einen besonderen Klang haben wird, auf den wichtigsten Teil des Strafrechts, nämlich die Verwirklichung der Strafe, deren Durchführung. Wenn Sie das aus der Hand geben, zerstückeln Sie das Strafrecht, im Gegensatz zu den Thesen von Herrn Aumüller, dass beides gehört zusammen. Wenn Sie im Strafrecht ein leeres Wort haben, im StGB, dann brauchen Sie zwingend irgendwo eine Ausfüllung dieses Begriffs. Ansonsten haben Sie in Deutschland sehr unterschiedliches Strafrecht, nicht unterschiedliches Strafvollzugsrecht nur, sondern das heutige Strafvollzugsgesetz beschreibt entgegen einem vielleicht landläufigen und ersten und sich aufzwingenden Eindruck nicht die Durchführung einer bereits festgelegten Sanktion, nämlich Freiheitsstrafe, sondern es definiert auch, und das ist ja das Grundlegende, was denn diese Strafe überhaupt ist. Und das kann man sehr unterschiedlich tun, auch unter Geltung derselben Verfassung und europäischer Grundsätze und unter Geltung des vom Bund erlassenen Strafgesetzbuches. Es ist hier angesprochen worden, dass das Strafgesetzbuch der sogenannten Vereinigungstheorie folgt, also eine Zweckvielfalt hat. Wir strafen der Gerechtigkeit wegen im Hinblick auf die Schuld, übrigens nicht im Hinblick auf die Sicherheit, Herr Auermüller. Und wir strafen auch zur Abschreckung der Allgemeinheit und zur Abschreckung des einzelnen Täters und zu dessen Resozialisierung und zum Zwecke der Einsperrung, damit wir ihn für diese Zeit sichern. Da kommt die Sicherheit. Aber da kommt sie aber nur da. Die Grundlage des Strafrechts, entschuldigen Sie, Herr Abgeordneter, ist das Streben nach Gerechtigkeit, und die Strafe wird in erster Linie nach der Schuld und der Schwere der Tat bemessen und nicht etwa danach, wie gefährlich ein Täter ist. Das dürfen wir nicht durcheinanderbringen. Und wenn wir das lösen und sagen, ihr macht das und wir machen dies, dann bringen wir hier Diskrepanzen in die deutsche Rechtslandschaft, die letztendlich auch die Justiz belasten und insbesondere auch den Vollzug. Wir dürfen...
Herr Professor Seebold, ich muss ein bisschen an die Zeit erinnern. Sie haben
weit am längsten überzogen. Ich bin nicht meinetwegen hier.
Bitte?
Ich bin nicht meinetwegen. Ich höre auf, wann Sie sagen.
Ja, dann ist gut. Dann darf ich Ihnen herzlich danken. Und rufe auf,
Herr... Entschuldigung, wenn ich den Augenblick unterbreche. Ich kann umso eher abkürzen, als ich inzwischen eine Stellungnahme nachgereicht habe und darauf verweisen könnte.
Ja. Okay.